Erik Wolf genoss den dienstfreien Sonntag. Besonders deswegen genoss er ihn, weil die Kinder und seine Schwiegermutter an diesem Tag beschäftigt waren, schon früh das Haus verlassen hatten und so bald nicht zurückkehren würden. Er hatte ein paar Stunden Alleinsein vor sich. Ein wunderbarer Gedanke. Er konnte am Frühstückstisch sitzen, solange er wollte, und konnte lesen, ohne ständig gestört zu werden. Seine Schwiegermutter ertrug es ja nicht, wenn jemand in ihrer Gegenwart schwieg, und das eigene Schweigen war für sie reinste Folter. So fielen ihr immer irgendwelche Fragen ein, die sie ihm stellen konnte. Offenbar glaubte sie, dass eine Frage nicht weiter lästig fiel, wenn sie mit den Worten eingeleitet wurde: »Ich will dich ja nicht stören, aber...« Und selbst wenn sie es geschafft hätte, ihn nicht alle 2 Minuten anzusprechen, hätten ihn ihre Selbstgespräche bald aus der Küche vertrieben. Nichts dergleichen hatte er an diesem Morgen zu befürchten. Nicht einmal der Lärm, den Felix mit seiner Gitarre machte und der angeblich unter den Oberbegriff Musik fiel, drang von oben herab. Und von dem Getöse, das sein Sohn Gesang nannte, blieb Erik ebenfalls verschont. Nur Caroline hätte er jetzt gern an seiner Seite gehabt. Sie war ja ganz ähnlich wie er selbst. Wenn sie zu Hause geblieben wäre, säße sie mit ihm am Tisch und läse ein Buch oder ginge in ihr Zimmer, wo es den ganzen Vormittag ruhig bliebe. Erik gähnte, warf einen Blick in den grauen Tag vor dem Küchenfenster und lauschte den spitzen Schreien der Möwen, die sich übers Haus hinwegtreiben ließen, Richtung Meer. Dann bedachte er die Mortadella mit einem trotzigen Blick, die ihn mit dunklen Wursträndern ermahnte, den Aufschnittteller endlich in den Kühlschrank zu stellen. Aber er ignorierte sie genauso wie den vor Fett glänzenden Käse, den kalten Rest seines Rühreis und die Butter, die allmählich aus der Form geriet. Vielleicht würde er später mit dem Fahrrad nach Westerland fahren und sich in der Nähe der Konzertmuschel ansehen, wie die Syltläufer vorbeizogen. Zwar hatte er eigentlich keine Lust auf dieses Spektakel, aber Felix hatte von den Organisatoren die Erlaubnis bekommen, mit seiner Band zur lautstarken Unterhaltung beizutragen. Und trotz der herrlich gleichgültigen Stimmung, in der Erik sich gerade befand, fühlte er sich verpflichtet, das künstlerische Engagement seines Sohnes durch Anwesenheit zu würdigen. Aber das schmutzige Geschirr würde er auf dem Tisch stehen lassen und am Abend über das Schimpfen seiner Schwiegermutter nur lachen. Ein herrlicher Gedanke. Er passte so recht zu dem Wunsch, an diesem Sonntag einmal nur das zu tun, wonach ihm der Sinn stand. Erik griff nach seiner Pfeife und blickte, bevor er mit der Zeremonie des Stopfens begann, auf die Uhr. Die Spitzenläufer mussten bald die Konzertmuschel erreichen. Erst nach einer Weile würde das breite Feld die Zuschauer passieren, die dort besonders dicht gedrängt standen. Später, zwischen den Ortschaften und erst recht hinter Kampen, wenn es auf List zuging, würden die Läufer schrecklich allein sein. Viele von denen, die auf der Kurpromenade den Ansporn und die mutmachenden Rufe noch genossen, würden vermutlich die Strecke gar nicht bis zum bitteren Ende bewältigen. Erst recht nicht bis 14 Uhr, wenn das Ziel in List geschlossen wurde. Wer danach noch dort ankam, hatte es zwar geschafft, blieb aber ohne Platzierung. Als sein Handy klingelte, legte er die Pfeife zur Seite. Er lächelte, weil im Display der Name seiner Tochter erschien. Da sie weder zur Theatralik noch zu Übertreibungen neigte, musste er nicht befürchten, mit unwichtigen und lästigen Kleinigkeiten gestört zu werden. Zum Beispiel, dass ein Läufer gestartet sei, dessen Vorfahren in demselben umbrischen Dorf gelebt hatten, in dem der Vater seiner Schwiegermutter aufgewachsen war. Oder dass ein Bandmitglied der Toten Hosen gesichtet worden sei, dass er verhaften sollte, damit Felix sich auf der Polizeistation in aller Ruhe ein Autogramm geben lassen konnte. So etwas war bei Caroline undenkbar. Doch er hatte Pech. Nicht die leise Stimme seiner Tochter, sondern das sich überschlagende Organ seiner Schwiegermutter prallte an sein Ohr. »Enrico, du musst sofort kommen, subito! Es hat einen Toten gegeben!« Der Schreck fuhr Erik durch sein ungewaschenes Sweatshirt direkt in die ausgeleierte Jogginghose. Ein Mord?
No, no, oder no lo so, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Die Stimme seiner Schwiegermutter wurde leiser und verlor einen Teil ihrer Aufregung. Das konnte nur bedeuten, dass ihr jetzt auffiel, was er ihr oft vorwarf. Sie hatte mal wieder die Reihenfolge des Nachdenkens und Handelns durcheinander geworfen.
Er ist zusammengebrochen, direkt in meine Arme gefallen. Dio mio, es ist so schrecklich, Enrico. Ich hatte einen Toten in meinen Armen. Jetzt liegt er zu meinen Füßen, Madonna, auf der kalten Erde. Ganz bleich ist er.
In so einem Fall ruft man nicht die Polizei, sondern einen Arzt. Habt ihr den Notarzt verständigt?
Sie, oder, Sie, ich sehe Fritz Nicholson telefonieren. Einer der Organi... Come se dice?
Sie wartete seine Erklärung gar nicht ab. Das ist einer der wichtigen Leute hier. Molto importante.
Ganz viele andere halten ihr Telefonino in der Hand. Wahrscheinlich rufen sie alle schon den Arzt an.
Bitte erkundige dich, ob wirklich jemand den Notarzt verständigt hat. Und frag, ob sich jemand mit der stabilen Seitenlage und Mund-zu-Mund-Beatmung auskennt. Er musste tief durchatmen, um zu der Ruhe zurückzufinden, in der er sich sicher fühlte. Und nun gib mir Caroline. Seine Tochter würde in der Lage sein, einen Bericht zu liefern, der nicht emotional aufgebauscht war und mehr Vermutungen als Fakten enthielt. Sie würde ihm sagen können, ob der Mann wirklich tot war oder ob seine Schwiegermutter es lediglich für möglich hielt. Für die war ja jeder Mensch, der längere Zeit am Stück nichts sagte, eher tot als lebendig. Und da für sie das Schlimmste immer am interessantesten war, hielt sie sich mit dem Wahrscheinlichsten nicht lange auf. Aber Mama Carlotta lehnte seine Bitte ab.
Carolina ist mit dem Fahrrad losgefahren, um Sören einzuholen. Der ist gerade erst an uns vorbeigelaufen.
Nun wechselte Eriks Überdruss in Verärgerung. Sören trainiert seit Monaten für den Syltlauf und ihr macht ihm jetzt alles kaputt, weil jemand zusammenbricht, der vielleicht einfach nur ein gesundheitliches Problem hatte?
Woher willst du das wissen?
Das liegt auf der Hand.
Aber er könnte doch auch...
Ermordet worden sein, ja? Wurde er erstochen, erdrosselt, erschossen? Nun klang seine Stimme tatsächlich ähnlich laut wie die seiner Schwiegermutter und mit seiner Ruhe war es endgültig vorbei. Am anderen Ende wurde es still.
No, Enrico. Die ganze Telefonleitung war voll von Schuldbewusstsein und Reue.
Schickt Sören gleich wieder auf die Strecke, wenn er bei euch aufgetaucht ist. Eine gute Zeit kann er dann zwar nicht mehr erreichen, aber immerhin hat er noch die Chance, Finisher zu werden. Wenig später stieg er zornig die Treppe hoch, um sich umzuziehen. Der arme Sören. Seit Jahren machte er beim Syltlauf mit und war jedes Mal stolz gewesen, die Strecke bewältigt zu haben. In diesem Jahr ging es ihm zum ersten Mal darum, nicht nur anzukommen, sondern seine Bestzeit vom vergangenen Jahr zu unterbieten. Und was tat seine Schwiegermutter? Sie holte ihn zurück, weil sie immer gleich an Mord und Totschlag dachte, wenn sich ein Todesfall auf Sylt ereignete. Nur weil sie zufällig die Schwiegermutter eines Kriminalhauptkommissars war. In Umbrien hätte sie in einem solchen Fall den Arzt und dann den Pfarrer verständigt. Aber Sylt war für sie ein Ort, in dem alles Schreckliche möglich war, was sie in ihrer Heimat niemandem zutraute. Hier machte sie aus jedem Herzinfarkt gleich einen Mordfall.